Hallo und herzlich willkommen zu Showrausstieg, meinem Podcast. Mein Name ist Philipp, ich bin 32 Jahre alt und heroinabhängig. Und heute machen wir was mal ganz anders als sonst. Normalerweise schreibe ich ein Skript und sappel euch das dann vor. So ähnlich wie ein Hörspiel. Heute brechen wir mal ein bisschen aus dieser ganzen Thematik aus. Ich habe euch bei Instagram gefragt, ob ich es weiter so machen soll oder einfach mal drauf losquatschen. Das war natürlich mit einem Hintergedanken. Denn heute machen wir eine Folge, bei der ich jemanden zu Gast habe. Und zwar den lieben Roman vom Sucht und Ordnung Podcast. Leute, es gibt nicht weiter da viel zu sagen oder so. Lasst uns anfangen, hört rein. Ich wünsche euch mega viel Spaß und ich melde mich nach der Folge nochmal. Hallo und herzlich willkommen zu Showrausstieg. Leute, heute ist mal ein besonderer Tag. Wir machen die Folge diesmal ganz anders. Normalerweise labere ich euch ja was von einem Skript runter hier und da und tralala. Doch dieses Mal habe ich einen Gast und zwar niemand geringeren als Roman von Sucht und Ordnung. Herzlich willkommen, Roman.
Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Danke, dass ich da sein darf, Philipp.
Ich danke dir für deine Zeit, Digga. Du bist mehr beschäftigt momentan als ich.
Bescheidenheit kicks in, du weißt.
Ja, na klar. Erzähl, wie ist es dir ergangen seit unserem, wann waren wir das, letzte Woche Mittwoch, glaube ich, unser Livestream zusammen?
Boah, die Vergesslichkeit, keine Ahnung, Alter. Ey, ich sag ja, bei mir ist so viel los. Ich weiß schon heute nicht mehr, was ich gestern gemacht habe.
Okay, mir geht's auch so, auch ohne dass viel los ist. Das muss eine der Nachwirkungen vom bösen Zeug sein. Ohne Scheiß, die Vergesslichkeit ist richtig dolle bei mir seitdem. Ich habe das gemerkt, als ich damals mit Teledin angefangen habe. Da war das schon langsam so mit der Vergesslichkeit. Aber durch das Heroin ist es so richtig dolle. Also wirklich, mein Notizding bei Siri ist ellenlang. Ich quatsch den mit allem möglichen voll, Siri, sag hier das, erinnere mich, weil ich sonst wirklich alles vergessen würde. Wirklich jeden Blödsinn. Wenn ich sage, ich mache mir eine Pfanne auf den Herd, fett warm, will mir gleich ein Stück Fleisch braten. Ey, wenn ich mir das nicht auf Siri erinnere mich machen würde, ich würde es anbrennen lassen. Das Fett schon, bevor das Fleisch überhaupt drin ist.
Ach, krass.
Krass, Mann. So ein Ding ist das, Alter.
Bleibst du nicht daneben stehen, Digga?
Nein, ich kann das nicht. Ich bin so jemand, wenn ich denn davor stehen bleiben würde, ich würde irre werden. Ich muss mich dann beschäftigen. Ich weiß nicht, ob es eine ADHS-Sache ist. So. Bei meinem Sohn wurde es diagnostiziert, bei mir niemals diagnostiziert, außer von mir selbst vielleicht. Aber offiziell nie bestätigt.
Sagen wir mal so. Ich bin auch gerade auf der Suche. Also kannst du auch im Erwachsenenalter untersuchen lassen. Ich will das auch gerade machen lassen, weil ich bin mir sehr sicher, dass ich das habe.
Ja, ich auch. Also ich war auch immer in der Schule auch dieser typische, hier, hallo, guckt mal alle auf mich. Und wenn ich bloß ein Buch runterfallen lassen habe, damit es einmal kurz laut ist und alle sich einmal kurz umdrehen, so, dann habe ich wieder meine 2 Sekunden Aufmerksamkeit gekriegt. So, das bin ich. Also ich bin mir ziemlich sicher, irgend sowas ist es auf jeden Fall bei mir. Ja. Eieieiei. Roman, wir hatten das letzte Mal im Livestream drüber gesprochen, über einen Rückfall bei mir. Oder wie du mich gelernt hast, es zu nennen, einen Vorfall.
Ja, einen geplanten in dem Fall sogar, ne?
Geplant, genau. Da war ich ja noch lange, lange am Überlegen, mach ich's nicht. Und habe mich dann ja indirekt, also quasi über mich selbst bei dir beschwert, dass es doch wohl irgendwie mal möglich sein wird, dass man einen gesunden, in Klammern gesunden, erwachsenen Konsum hinkriegt. Ja. So, und hab dann mir auch wirklich noch Weile Gedanken drüber gemacht, eine ganze Weile. Und irgendwann einfach gesagt, ey, wie willst du denn normal gesund, in Klammern gesund, erwachsen konsumieren, wenn du den Kopf nicht abstellst mit dieser Denkerei? Also ich setze das Ganze ja automatisch schon so hoch auf ein Podest, so. Ich setze es ja schon auf was Hohes, Besonderes, dass es von Anfang an eigentlich nur schief gehen kann. Ne? Und somit habe ich mir dann gedacht, komm, dann schalte jetzt einfach mal den Kopf aus. Denk da nicht weiter drüber nach, nimm es hin. Wenn es passiert, dann passiert's. Wenn nicht, dann nicht. Ja, denn vor einigen Tagen war es denn soweit. Ich weiß gar nicht, wie lange das wieder her ist. War das Dienstag oder so? Letzte Woche?
Jetzt eigentlich auch egal. Mit dem besagten Kumpel?
Mit dem besagten Kumpel, genau. Und es hat bei ihm gepasst, es hat bei mir gepasst, aufgrund dessen, dass wir regelmäßig beim Arzt Kontrolle pinkeln müssen. Also der macht einen Schnelltest so und guckt dann auch, hast du was drin, hast du noch was anderes drin. Bei mir ist außer Benzodiazepin, das verschriebene Alprazolam gegen meine Panik- und Angststörung, nichts weiter drin immer. Und aufgrund dessen, dass mein Arzt Urlaub hat, habe ich mir gedacht, ey komm,
dann ist ja 2 Wochen, ne? Bis dahin ist es wieder raus. Bei einmaligem Konsum kannst du es ja machen. Das war das Einzige, worüber ich mir da noch Gedanken gemacht habe. So, dann hat es diesbezüglich natürlich gepasst. Da habe ich gedacht, komm, nicht lange drüber nachdenken, machen. Bam. Call gemacht, den guten alten Bekannten. Er war immer noch erreichbar wie immer. Hat mich genauso begrüßt wie immer. Philipp, Kurva, was geht, Kaffee Peach? So diese Standardbegrüßung immer. Digga, ich sag dir, es war wirklich, ich habe mich richtig doll gefreut, den wiederzusehen. Und er sich auch. Ne? Also es war wirklich wie immer. Dieser Ablauf, es gehört anscheinend zu diesen Sachen, die man wirklich nie verlernt. Wie Fahrradfahren. So, ich fahre zur Bank, ich hole das Geld, wie ich es immer gemacht habe. Ich mache den Call, wie ich ihn immer gemacht habe. Wir treffen uns am selben Platz, wie immer. Es war alles wie sonst, als wäre nie irgendwie dazwischen Abstinenz gewesen. Ne? So, ich sehe ihn und das Erste, was er sagt, boah, Philipp Kurva, siehst du gut aus. Ne? Also anscheinend, man sieht es mir an. Ja, schön, dass Arbeitgeber jahrelang das nicht mitgekriegt haben und von mir. Mein mir drogenbeschaffener Kumpel, super. das konnte ich von ihm leider nicht behaupten. Ne? Und wir haben uns wirklich dolle gefreut. Er konsumiert seit 20, 30 Jahren, also auf jeden Fall weit über 10 Jahre. Ich glaube 20 Jahre sind es. Dementsprechend siehst du es jemanden.
Okay, aber für die ja. Hörerschaft, beschreib doch mal, was hast du gesehen?
was ich feststellen muss, irgendwie haben Leute, die sehr lange Heroin nehmen, ein gewisses Hautbild. Ich kann das schwer beschreiben, irgendwie. So, also wie bei alten Leuten, bloß ohne Falten. Sehr glänzend, glatte, dünne Haut, die sich leicht in Falten wirft, aber permanent gespannt aussieht. Also es ist ganz seltsam, so kann ich schwer beschreiben. Aber so sehen für mich irgendwie immer wieder, also die Leute, die ich kenne, die lange konsumieren, die haben alle genau dieses Hautbild. Ganz, ganz seltsam. Dazu ist er sehr dünn, sieht sehr eingefallen aus. Er sagt auch immer, er kommt nicht zum Essen. Er kommt nicht dazu, er hat keine Zeit. Ne? Er geht, muss ich dazu sagen, aber auch arbeiten. Ich kenne kaum jemanden, der so viel Gas gibt, aber er muss ja auch, ne? Aufgrund der Sucht. So, bei ihm ist jeder Tagesablauf gleich. Er steht morgens sehr früh auf, geht 10 bis 12 Stunden knechten, Kohle auf die Hand, fährt zu seinem Dealer und holt sich dafür Zeug. Jeden Tag. Naja, jedenfalls sieht er sehr eingefallen aus, dünn. Hat immer eine ziemlich wilde Frisur, entweder lang verzottet, wenn nicht gepflegt, oder wenn frisch beim Friseur eine zwangsverkohlte aus den 90er hochgegehte Haarfrisur. Ja. So mit Spitzen und so. Du weißt, was ich meine. Der Igel.
Der gute Igel. Der alte Igel.
Muss ich dazu sagen, der Herr ist auch ein bisschen weit über 50, glaube ich, 53 ist er. Also schon recht alt, ist schon sehr lange in Invalidenrente oder irgendwie sowas. Irgendwie so eine Rente früher schon, weil er hatte mal einen schweren Autounfall. Ich denke mal, dadurch hat sich das auch irgendwie mit dem Heroin ergeben. Er saß auch lange im Knast, weil bei dem Unfall welche gestorben sind. Aber wir driften gerade ganz schön ab. Ich sollte ihn bloß kurz beschreiben. Ja, ne, und man sah ihm halt wirklich an, so, es ist jetzt, bei mir muss ich sagen, ich habe das letzte Mal am 5.4. normal was gekauft, so bei ihm. Und das letzte Mal auch am 5.4. konsumiert. Und seitdem habe ich ihn auch nicht mehr gesehen gehabt. Es gab da zwar zwischendurch mal einen Vorfall. Das war aber über jemand anders geklärt. Das war auch der sehr enttäuschender Vorfall. Ich habe ihn jetzt so knapp 2 Monate nicht gesehen. Und in diesen 2 Monaten, finde ich, hat es sich rapide, dolle verschlechtert um ihn. Auch wenn es erst schon jahrelang nimmt. Vielleicht war es schon immer so, dass er wirklich von Woche zu Woche beschissener aussieht. Keine Ahnung.
Du hast das einfach noch nicht gesehen? Ja, okay, verstehe.
Ja, weil ich ja selber jeden Tag da war. Ne? Man kennt es ja, was man jeden Tag sieht, der verändert. Die Veränderung sieht man nicht mehr. Ne? Hab ihm das dann auch gesagt. Mensch, du siehst leider nicht mehr so fit aus. Vor allem, er ist ja auch über 50 und machen wir uns mal nicht vor. Das ist ja jetzt so ein Alter, wo man dann doch schon ein bisschen auf sich achten muss. Ne, gewisse Untersuchungen musst du regelmäßig machen. Bei ihm kommt noch dazu, er ist Diabetiker. Also er gibt seinem Körper richtig, richtig böse.
Ne? Okay.
Er nimmt, glaube ich, momentan pur 1,5 oder 2 Gramm, die er dann mit Mannitol aufstreckt auf 4. Also pro 1 Gramm pur sind dann 3 Gramm Mannitol drauf, also insgesamt 4 Gramm. Und er hat, das weiß ich auch noch von, es war so gerade dieser Umschwung bei ihm, als ich aufgehört habe, er hat immer nasal konsumiert. Irgendwann hat seine Ärztin gesagt, ey, du darfst deine Nase nicht mehr, es geht nicht. Der musste da schon fast operiert werden, weil sich alles so doll entzündet hatte. Dann musste er zwangsweise anfangen zu rauchen, weil es einfach nicht ging. Spritzen wollte er nie. Oder hat er einmal bloß gemacht. Denn das hast du ihm aber auch sofort angesehen. Seine Zähne schlagartig, also wirklich, lass es 2-3 Monate sein, die er es erst raucht. Und seine Zähne sind dadurch sowas von kaputt gegangen. Also er hat vorher schon nicht die besten Zähne gehabt, aber man hat gesehen, er hat es im Griff. Ja, dadurch, ich bin mir sicher, er wird innerhalb des nächsten halben Jahres seine dritten kriegen. Also es ist, glaube ich, nicht mehr vermeidbar. Das ist richtig, richtig dolle bei ihm.
Okay.
Durchs Rauchen bloß.
Und jetzt interessiert mich, also sorry, dass ich nachfrage, ist ja eigentlich deine Episode, ne? Aber es interessiert mich total, was du in dem Moment gedacht hast, als du das erkannt hast, dass er so scheiße aussieht.
Boah. Also erstmal habe ich mir tatsächlich als allererstes dolle Sorgen um ihn gemacht, weil so bescheuert es klingt, ich mag ihn richtig, richtig dolle. Komischerweise, weil ich habe mit ihm nie groß zu tun gehabt, außer dass er bei mir mal ein bisschen was tapeziert hat. Das war's, ja, so schwarzarbeitmäßig, der hat mir damals geholfen, so. Das war's. Und das habe ich mit ihm. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, ich hege zu ihm ein freundschaftliches Verhältnis, weil man hat sich ja jeden Tag gesehen. Es war immer nur 10 bis 15 Minuten zur Übergabe, Geld, bla bla bla, kurz gequatscht. Aber das war's, weil wenn man ihm das Geld gegeben hatte, war man aufgeregt, komm, hol mir Zeug, los, keine Zeit zum Reden. Kam er dann wieder mit dem Zeug, war man aufgeregt und wollte konsumieren. Also ich muss jetzt los, Digga, sorry, aber ich würg dich jetzt mal ab, ich muss jetzt echt los. Ne? Rauchen, gib ihn.
Standard.
Und ja, dadurch, dass diesmal dieser Suchtdruck, sage ich mal, nicht da war, habe ich mir die Zeit genommen, mit ihm zu reden. Ne, also es war durchaus so, ich habe mir zwar Zeug geholt, mit wirklich, ich hau mir das heute rein, aber ich habe nicht diesen Druck gehabt, so ich muss jetzt aber los, sondern ich habe mir Zeit nehmen können, mit ihm zu reden. Und vielleicht ist es mir dadurch erst richtig bewusst geworden, ich weiß es nicht. Mein Gedanke war auf jeden Fall, fuck, der arme Kerl, ich würde ihm so gerne helfen. So gerne würde ich ihm versuchen, da rauszukommen. Ich weiß, er war schon mal substituiert, er war tatsächlich auch bei dem Arzt, bei dem ich bin. Der Arzt kann sich auch noch an ihn erinnern, hat auch gesagt, ach, der treibt immer noch sein Umwesen, als wir mal auf das Thema irgendwie mit ihm kamen. Und er hat schon oft gesagt, nee, er will jetzt aufhören und er geht jetzt zu dem Arzt. Ich sag, komm noch bei mir damit hin, da sind noch Plätze frei, Substitutionsplätze frei, das ist ja nicht selbstverständlich, das weißt du ja auch. Ne? Und es ist in Kassel nicht anders. So, und bei diesem Arzt weiß ich auf jeden Fall, es sind noch Plätze frei. Und das habe ich ihm aber auch gesagt, als ich und mein Kumpel angefangen haben zu substituieren, da hat er dann auch gesagt, ja, nee, ich gehe dann bei einem anderen Arzt hin, so, das ist besser für mich und naja.
Also nach dem Motto, ey, lass mich mal in Ruhe.
Naja, vielleicht, ich weiß es nicht. Es kam mir vor, als wenn er es schon wollte, aber irgendwie auch nicht. So Engelchen und Teufelchen, einer links, einer rechts und Teufel sagt, komm Digga, heute noch und morgen noch und übermorgen vielleicht noch und dann noch den Tag danach und dann reden wir nochmal drüber. Und das Engelchen sagt, er will dir gerade helfen, nimm es an. Aber Teufel war größer und stärker.
Okay.
Ja, und dann hat er mir, bevor wir überhaupt weiterreden konnten, hat er dann irgendwann gesagt, du, ich will mir jetzt Methadon besorgen und dann will ich nach Polen fahren. Er kommt aus Polen, wie ich auch vielleicht schon deutlich gemacht habe. Und dann möchte er in so eine Waldhütte, die irgendwie seinen Eltern gehört, wo er abgeschieden ist. Er kennt da keinen, sagt er, und da kann er dann sich runter dosieren. Er kann selber dosieren, das Methadon, und der holt sich 100 Milliliter illegal und dann wird er sich da absetzen und das selber machen. Habe ich zu ihm gesagt, Digga, nimm's mir nicht übel, aber ich bezweifle, dass du das hinkriegst. Weil ich glaube, es würde einfach bloß darin enden, dass er Methadon überdosiert, dass er da wieder irgendein Scheppern im Kopf hat und was anderes würde nicht passieren. So, ich hatte ja beim Gespräch mit dem Arzt da auch, als es um ihn ging, der hat auch gesagt, der hat's in einem Jahr, wo er bei ihm in Substitution war, nicht ein einziges Mal hingekriegt, ohne Zusatzstoff quasi. Ne? Also der war immer, wenn schnell das war, immer positiv. Er hat immer das Methadon genommen und dazu noch sein Heroin halt, ne?
Normalerweise, ich muss mich gerade echt zusammenreißen, nicht in den Interviewer-Modus zu switchen, weil mich würde voll interessieren.
Hau rein!
Was seine Geschichte ist, weil man hat ja keine Substanzgebrauchsstörung einfach so, sondern ja. Es geht ja immer um Überkompensation und um unbefriedigte Bedürfnisse aus der Vergangenheit. Da wäre ich jetzt echt neugierig, aber
ich kann ja mal versuchen, ihn dazu, also er ist, glaube ich, durchaus dazu bereit für so ein Gespräch, können wir vielleicht mal irgendwie in die Wege leiten. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass er, als er noch recht jung war, er ist Auto gefahren, zwei Jugendliche sind auf Motorrad gefahren, haben die Kurve geschnitten, sind quasi auf seine Fahrbahn gekommen. Und dadurch ist ein Unfall passiert. Die beiden Jugendlichen sind dabei gestorben. Er musste dafür ins Gefängnis, weil er was drinne hatte. unabhängig davon, ob die auf seine Fahrbahn gekommen sind, das ist ja okay. Natürlich sollte er nicht unter Einfluss fahren, aber selbst wenn er nüchtern gewesen wäre, hätte er es nicht verhindern können. Mhm, weißt du? Ist dolle unfair, aber so ist es leider nun mal. Und dass dabei halt zwei sehr junge Menschen gestorben sind, hat ihn, glaube ich, im Kopf sehr, sehr geschädigt. Und ich glaube, deswegen...
Verstehe.
Er war auch selber dann lange im Krankenhaus, musste zigfach operiert werden. Also er hat selber auch sehr schwere Schäden durch diesen Unfall genommen. Ich weiß nicht genau, wie es abgelaufen ist, aber er muss ja dann auch noch irgendwo reingeknallt sein. Er lag auch irgendwie sehr lange im Koma deswegen und so. Und das alles, glaube ich, man merkt es, als ich weiß noch, als er es mir erzählt hat. Er saß auf dem Beifahrer bei mir im Auto und ich sagte ihm, sag mal, hast du eigentlich keinen Führerschein? Und dann hat er mir das so erzählt und du hast an der Tonlage seiner Stimme einfach gemerkt, das beschäftigt den. Ne? Und das ist ja auch schon eine ganze Weile her. Er war damals irgendwas in der 20. Glaube ich, 20 Jahre, ja, also knapp 30 Jahre, vielleicht 25, 30 Jahre her oder so, ne?
Das vergisst
man merkt es einfach, nee, definitiv nicht, ne? Und das merkst du ihm halt an. Und ich glaube, er hat auch nie irgendwie mit jemandem, also jemand Professionelles mal drüber geredet und versucht, das zu verarbeiten. Und ich glaube, das ist das, was ihm jetzt ganz, ganz dolle nachhängt, ne? Was ihn so.
Verstehe.
Ne? Also einerseits denke ich, er hat angefangen, vielleicht um zu vergessen, und dann ist er halt dabei geblieben, ne?
Ja,
voll. Und hat er vergessen zu vergessen und ne, vergessen ja.
Okay, dann hast du bei ihm gekauft.
Ja, ach so, siehst du, abgeschweift jetzt. Das typische ich. Ey. Ja, dann habe ich bei ihm das gekauft. Wie gesagt, haben uns noch echt gut unterhalten. Und er versprach mir, da ich habe ihm ja erzählt, das ist ja für mich bloß möglich zu konsumieren, unauffällig des Arztes, weil der gerade in Urlaub ist. Und dann meinte er, er will aufhören. Das habe ich dir erzählt mit diesen 100 Millilitern, was er sich da besorgen wollte von Methadon. Habe ich gesagt, du pass auf, komm doch bitte einfach zu meinem Arzt. Komm doch mit. Du kennst den Arzt schon, du weißt, wer er ist. Das ist für dich eine vertraute Umgebung und er hat noch Plätze frei. Vielleicht ist das deine Chance. So, ich weiß, wie lange der Arzt noch in Urlaub ist und habe es ihm gesagt, wenn der Arzt aus dem Urlaub wieder raus ist, würde ich mich bei ihm melden. Wir fahren beide zusammen dorthin. Er hat keinen Führerschein, der muss aber mit. Ich weiß, dass man das schnell als Ausrede nutzen kann, wenn man sich vor etwas drücken will. Mhm. Das von wegen nie, ach, Bahn und Laufen. Deswegen habe ich zu ihm gesagt, nein, ich hole dich ab vor deiner Haustür. Du musst nur die Treppe alleine gehen. Da kann ich dich nicht runterholen von der Treppe. Aber das schaffst du schon zum Auto. Und dann fahre ich mit dir zusammen zum Arzt und dann lass dich doch vielleicht auch auf Substitut einstellen. Er hat mir die Hand drauf gegeben, mit einem weinenden und einem lachenden Auge, ne, wie man so schön sagt, wohl wissentlich, dass es wahrscheinlich nicht passieren wird. Also ich für mich habe mir fest vorgenommen, ich werde ihm auf den Sack gehen, ich werde ihn versuchen, dorthin zu schleifen. Aber wie du auch weißt, dieser letzte eine Schritt, der muss von ihm kommen. Es bringt nichts, wenn ich ihn da hinsetze und wenn ich auf dem Stuhl festketten würde. Er selber muss jeden Tag zur selben Uhrzeit beim Arzt sein. Er muss selber, du kennst das Spielchen.
Ja, so. Ne? Ich habe das am Anfang meiner Zeit gemerkt, wo ich dann auch Leuten helfen wollte, ähnlich wie du das jetzt machst. Wo ich vielleicht auch ein bisschen zu viel helfen wollte. Du kannst niemanden retten. Du kannst deine Hilfe anbieten, ja. Das ist es. Aber ja. Retten kannst du und kann überhaupt nie irgendjemand, das Individuum, das muss von einem allein kommen.
Ja, man ist manchmal, also ich persönlich, ich bin dadurch auch schnell mal übereifrig und glaube, schrecke dadurch auch doll ab, dass ich quasi zu verbissen helfen will und dadurch ist der andere dann wahrscheinlich ein bisschen abgeschreckt und so, oh ja, komm, jetzt hör mal auf, so nach dem Motto, ne. Ist negativ, aber man ist, also ich bin dann so in der Rolle, ich will dem dann helfen. Bei ihm jetzt speziell zum Beispiel, also ich will dem wirklich helfen. Das ist noch was anderes, als wenn ich jetzt bei mir bei Twitch da jemand im Chat habe, der sagt hier, der ein bisschen sein Herz ausschüttet, ne? Weil ihn kenne ich persönlich, ihn sehe ich und ihm will ich helfen. Ich möchte, dass der da rauskommt, weil er halt Diabetiker ist, weil er halt über 50 ist und weil er zunehmend beschissener aussieht. Und ich möchte einfach nicht irgendwann die Nachricht kriegen, hey, hast du gehört, ne? Der ist hops gegangen so. Das würde mich unglaublich verletzen. So schwer es einzugestehen ist, obwohl er doch angeblich nur für mich in meinem Kopf jemand ist, der mir mein Zeug besorgt hat. So hat er mir doch aber auch den Arsch gerettet, das ein oder andere Mal. Und ich meine nicht nur mit Zeug. Ne? Das erzähle ich euch aber tatsächlich in meiner neuen Folge vom Podcast. Ja, da geht es so ein bisschen über dieses Rückfall-Vorfall-Thema. Deswegen werde ich davon jetzt nicht allzu viel erzählen, um die Folge nicht ganz vorwegzunehmen. Aber da rede ich halt auch so ein bisschen darüber, auch, dass er mir einmal wirklich dolle geholfen hat. Ne? Ja.
Okay, dann lenk das Gespräch. Erzähl mir, was machen wir?
Was machen wir? Moment, du hast doch letztes Mal erzählt, du warst beim Fußball, weißt du noch? Danach hatten wir nämlich auch den Livestream. Wie ergeht es dir denn gerade? Ich sehe bloß immer dein Instagram-Post und so und kommst dann teilweise doch recht niedergeschlagen rüber und ich weiß dann manchmal ja nicht, Mensch, meldest dich jetzt bei ihm? Ist das übergriffig, wenn du dich jetzt meldest? Kennst du ihn jetzt noch nicht so lange, kennst du nicht so gut, würde aber doch schon gerne manchmal. Da ist es wieder das übereifrige Helfen. ich weiß auf jeden Fall, dass du, das hattest du ja auch bei dem Fußballspiel gesagt, du konntest erfolgreich abschalten.
Mhm.
Ne? Und wie ist es denn seitdem denn?
Also
ergangen, sagen wir es mal so.
Vielleicht muss ich ein kleines bisschen weiter ausholen. Ich bin ja seit knapp 2 Jahren in der Therapie. Sogar länger jetzt mittlerweile schon. Und habe erst die sogenannte Suchttherapie gemacht, obwohl ich den Begriff Sucht echt schlecht finde. Und bin jetzt in der systemischen Psychotherapie. Und da geht es halt um das Thema Familie, ne?
Oh, okay.
Und Thema Familie ist immer ein Thema, also ich bin jetzt in einer Familie groß geworden, wo ich sag mal, nicht glücklich aufgewachsen bin. Stichwort schwere Kindheit, Stichwort Entwicklungstrauma, eine Menge psychische Gewalt zu Hause. Und das dröseln wir halt alles gerade auf. Und da bin ich oft, also nach so einer Therapiestunde bin ich einfach nicht mehr zu gebrauchen manchmal so. Und aktuell ist so eine Phase, wo ich schwer mit mir alleine zurechtkomme, weil immer wenn ich nicht abgelenkt bin, kommt halt etwas hoch. Normalerweise bin ich gut reflektiert und versuche zu gucken, was ist das.
Ja.
Aber zurzeit habe ich da keinen Bock drauf.
Also du kannst quasi schwer mit dir alleine sein. Gerade.
Genau, zurzeit ist es schwierig. Also wenn das ist so ein ganz komischer Teufelskreis. Ich kann mich nicht überwinden, rauszugehen.
Ja.
Wenn ich dann draußen bin, freue ich mich total, dass ich es gemacht habe.
Ja.
Weil ich dann mit Freunden chille und einen geilen Tag meistens habe. Und sobald ich wieder zu Hause bin. Ja, genau, ähnlich wie für das
Spiel. Wenn du einmal da bist, dann ist geil, aber erstmal hingehen, ne?
Ja, voll. Und sobald ich dann wieder zu Hause bin, geht es direkt wieder los.
Also du kannst quasi daraus nichts mitnehmen, sobald du wieder zu Hause bist, ist direkt wieder bam.
Ja, genau. Ich denke mal, dass ich einfach urlaubsreif bin.
Ja, du, ohne Scheiß, du hast ja auch unglaublich viel um die Ohren. Das Ding ist, man sagt sich ja selber, ich muss ja noch. Also ich muss ja jetzt noch, wie jetzt zum Beispiel, wir beide haben jetzt unseren Termin gemacht für dieses Gespräch. So, ich muss ja jetzt noch aufstehen, ich muss ja jetzt noch für das Gespräch und danach muss ich. Man ist immer so in diesem Ich-muss-funktionieren-Modus. Das ist auch was mich unglaublich gerade stört. So, dass ich gerade aus ein paar Richtungen, von denen ich vielleicht als letztes hören will, sagen wir es mal so, ja, von diesen Personen so gesagt bekomme, ja, komm, du arbeitest doch gerade nicht, ja. Aber das, was ich mache, ist auch eine Arbeit. Das ist jetzt nicht das, was ich vorher, ich weiß, ich bin Handwerker, ich habe Metallbau gelernt, ich bin sonst immer auf dem Bau gefahren. Und kaum mache ich das nicht mehr, mache ich für bestimmte Leute, die es eigentlich besser wissen müssten, ja, mache ich auf die für die auf einmal keine Arbeit mehr. So, da kriege ich das Kotzen, weil ich stehe auf, habe den Gedanken, jeden Abend streame ich auf Twitch. So, das alleine schon. Ich mache mir jeden Tag Gedanken, wie kann ich es aufbauen, wie kann ich es für die Leute interessant halten. Ich schreibe ja meinen Podcast. Ja, beziehungsweise ich schreibe ja mal Skript für meinen Podcast. Bis auf diese Folge schreibe ich das ja, beziehungsweise erzähle ich das ja ähnlich wie ein Hörbuch. Dementsprechend muss ich mich darauf vorbereiten. Ich schreibe mir nicht 3 Themen auf den Zettel und laber drauf los, sondern ich erzähle quasi eine Geschichte. Und das muss auch gut geschrieben sein. Und da denke ich sehr, sehr viel drüber nach. Und das ist auch eine Art von Arbeit. Eine ganz andere Art von Arbeit. Das heißt aber nicht, dass das nicht anstrengend ist. Ganz im Gegenteil, weil ich finde, mit dem Kopf, das kann einen noch mehr kaputt machen, als man wahrhaben will. Heutzutage als Mann darfst du ja sowieso nicht mehr. Du, als Mann darfst du weder Gefühle zeigen, als Mann darfst du nicht schwach sein, als Mann musst du arbeiten auf dem Bau. Du gehst nicht auf den Bau, was bist du denn für einer? Als Mann, du kriegst, oder dieser Spruch, ein Mann, der kein Werkzeug hat, ist eine Memme. Was ist denn das für eine Aussage? Ich meine, ich habe
Werkzeug. Ja, das ist sowas. Ja.
Also, das ist aber dieses dumme, alte Bild. Ich kann es nicht mehr hören und sehen.
Ja, genau. Solche Worte kommen eigentlich nur von Menschen, die keine Ahnung haben vom Leben. So.
Ey, ist so.
Also,
ist so.
Und also was heißt vom Leben? Das sind ignorante Menschen.
Ja.
So, ehrlich, so einfach ist das.
Zu kotzen. So, von meiner letzten.
Ich kenne die ganzen Sprüche auch so. Ja, ne? Ich kenne die ganzen Sprüche auch.
Als Mann kennt man es
einfach. Ich komme aus einer Mechanikerfamilie, Zweiradmechaniker und ja, so. Gut. Und bin so ziemlich der Einzige, der so einen Fick auf Handwerk gibt. So. Ja, ja. Was sollen die sich doch, ey, ganz ehrlich,
jeder, was
puckelt euch doch zu Tode.
Fakt, Alter.
Das ist nicht mein Ding. So.
Ja.
Und dann musst du dir halt auch so eine Scheiße anhören, so, wo ich mir denke, aber das Schlimmste daran ist eigentlich, dass das genau diese Leute sind, die dann so Sachen sagen wie, was hast du denn schon jemals in deinem Leben geleistet?
Oh, Alter.
Wer bist du
denn, dass du das noch nicht sagen kannst? Kennst du mich genau oder das, was?
Weil man einen anderen Weg eingeschlagen hat, so.
Ja, genau.
Vor allen Dingen, also, jetzt mal Spaß beiseite. Eine Substanzgebrauchsstörung nach einem Entwicklungstrauma zu überwinden, das ist wahrscheinlich eine höhere Leistung, als nach Konzept A oder Konzept B jeden Tag was zu bauen. So,
auf jeden Fall. Du, meine letzte Baustelle, ich habe mich ja schweren Herzens, also wirklich, ich habe meine Arbeit an und für sich gerne gemacht. Ich habe mit Taubau gelernt, ich habe Schweißabpässe gemacht, ich habe geschweißt. Das ist wirklich was mir Spaß gemacht hat. Auch auf Montage, so sehr abfuck Montage auf einer Seite ist, so sehr hat es mir aber auch Spaß gemacht. Natürlich fuckt es mich ab, nicht jeden Abend bei meiner Frau zu sein, nicht jeden Abend bei meinem Hund zu sein, dieses Häusliche, die Couch, mein Zimmer, so dieses, ne, mein Ort sozusagen. Aber trotzdem hat mir die Arbeit Spaß gemacht. So, und meine letzte Baustelle, und die war die, die alles für mich entschieden hat, ja, auf dieser Baustelle ist, also erstmal, es war eigentlich Montage, es war von der Entfernung aber so, dass ich gesagt habe, ich fahre jeden Tag, weil Autobahn war es mit einer Stunde zu erreichen, klar, eine Stunde fahrt jeden Tag hin und eine Stunde zurück ist anstrengend nach 10 Stunden, aber Hotel wäre auch nicht günstiger gewesen und dann nahm ich doch lieber die Müdigkeit in Kauf und dafür konnte ich jeden Tag meine Frau sehen und meinen Hund. Und auf dieser Baustelle hat sich alles entschieden, was jetzt gerade läuft. Auf dieser Baustelle habe ich für mich entschieden, Alter, so geht's nicht mehr weiter. Ich werde, auf dieser Baustelle kam mir die Idee mit dem Podcast. Da ist einfach alles, da sind alle Schranken, alle Weichen gestellt worden für mich. Das ist ganz, ganz verrückt. Ich habe mir die Biografie von Montana Black, aka hier Marcel Ehres, angehört und habe da so krasse Parallelen gehört. Im Sinne von, also ganz spezielle Situation, er hatte, glaube ich, von einem Dealer erzählt oder so, bei dem er immer gekauft hat. Und dieser Dealer hatte auch DVDs gesammelt. Man kennt es, das war früher so, man hat als Bezahlung auch mal sowas angenommen, wenn der, ne, gegenüber kein Geld hatte. Und einen exakt selben Dealer nach diesem Schema habe ich ja auch gekannt. Das war so krass gleich. Er hat quasi meine Geschichte erzählt, in dem Moment dachte ich, das geht doch gar nicht. Und dann hat er von dem exakt selben Film erzählt, derselben Szene, die ich in dieser Situation auch bei einem Dealer gesehen habe. Und ich dachte, Alter, wie krass ist denn dieser Zufall? Er spricht von diesem Film, von dieser Szene, in dieser Situation. Und bei mir war alles exakt genau das Gleiche. Derselbe Film, dieselbe Art von Dealer, dieselbe Situation, ich würde mein Zeug holen. Also es war richtig bam. Und da habe ich mir gedacht, Alter, ich habe so viel Scheiß erlebt, ich kann da auch was davon erzählen. Vielleicht interessiert es die Leute ja. Gebündelt mit dem Heroin-Thema, vielleicht interessiert es die Leute ja wirklich. Da kam mir die Idee und durch dem, was da auf der Baustelle passiert ist, kam auch die Entscheidung, das zu machen. Denn das war eine Baustelle, ich habe das Ding, seit ich substituiert bin, also da war ich schon substituiert, Da, ich weiß nicht, ob es da durchkommt oder ob es eine Begleiterscheinung ist. Ich weiß nicht, ich habe Migräne auf jeden Fall. So, bei mir ist es dann so, es kommt bam, volles Brett, ich werde wach, mir ist kotzübel, ich muss mich auch übergeben, mir ist schwindelig, Kopfschmerzen wie Sau, also eigentlich das volle Programm, so beschissene Migräne auch sein kann. So.
Kenn ich gut.
Ja, so, aber ruf mal auf einer Baustelle den Bauleiter an und sag ihm, du hast Migräne. Du weißt, was ich meine. So, was laberst du für einen Scheiß, seh zu, dass du hier rankommst, du hast keinen Bock zu arbeiten, willst du mich verarschen? Das ist das, was du als Antwort kriegst. So, dann schreibe ich mich...
Oder bist du eine Pussy?
Ey. Ja, das sind so Sätze übers Telefon. Wenn ins Gesicht sagen, können sie das dann aber auch nicht. Das ist ja das nächste Ding. Auf dem Bau, ey, ohne Scheiß. Die Männer auf Bau verhalten sich 10-mal schlimmer als das, was Frauen immer nachgesagt wird. Dieses angeblich Zickige und so. Nein, ich sag dir, Kerle auf Bau sind 1000-mal schlimmer. Hinterm Rücken reden, anzicken. Was hast du gesagt? Ich hab gehört. Alter, hör auf, ich krieg das Kotzen. Aber nie ins Gesicht, nie face to face. Nie.
Ja, das ist leider ein gesellschaftliches Ding. Oh, das haben wir überall.
Ja, aber es ist irgendwie, ja, natürlich, natürlich. Mich nervt bloß, dass es so in Rollen gedrückt wird. Angeblich wären nur Frauen so. Nein, alle Menschen sind so Leute, alle.
Genau.
Ja. So, und ich habe mich dann wegen dieser Migräne 2 Tage krank schreiben lassen. Das war der Tag, an dem ich angerufen habe und den Tag darauf. Und ich hatte eigentlich eine Krankschreibung für die ganze Woche. Bin aber nach diesen 2 Tagen, das war Dienstag und Mittwoch, das heißt, ich bin Montag arbeiten gewesen, Dienstag, Mittwoch ausgefallen wegen der Migräne und Donnerstag und Freitag bin ich wieder arbeiten gegangen. Würde auch kein anderer machen. Normalerweise, Leute schreiben sich für eine Woche krank, ey, die bleiben auch eine Woche zu Hause, danke für den Urlaub. Ich habe mir gedacht, nein, das machst du nicht. Dumm, wie ich bin. Ne? Noch dieses typisch Deutsche, ey, mein Chef, der braucht mich doch. Ne? Einen Scheißdreck braucht der. So, dann fahre ich am Donnerstag also wieder hin. Erstmal der dumme Spruch, was machst du denn hier? Mit dir haben wir ja gar nicht gerechnet. Ahahaha, Digga, Mensch, wird jedes Mal lustiger, wenn es bringt. Sag's noch 5 Mal. Gehe ich mich umziehen, komm wieder. Ach ja, ne, ich habe dich dann mal abgemeldet. Ich bin quasi eine Leiharbeitsfirma, du wirst angemeldet auf einer Baustelle. Die könnte ich abmelden, muss auf eine andere Baustelle. Ne? So.
Ach so, das heißt, du kannst wieder gehen?
Naja, nee, die Woche soll ich natürlich noch bleiben, Donnerstag, Freitag. Ja, klar, logisch. Ne? Sagt er zu mir, so, ich hab dich abgemeldet, so beiläufig, so nebenbei. Ne? Sag ich zu ihm, kannst du mich bitte angucken, mir ins Gesicht gucken, mir in die Augen gucken und mir dann sagen, dass du mich rauswirfst und nicht so feige dich mit einem Wegdrehen bei einem Vorbeigehen verstecken oder finde dafür die Eier, du harter Kerl, du. Ne? Wir haben dich denn abgemeldet, weil ja dieses mit dem Kranksein, ich so, was darf ich nicht krank sein oder was? So, gibst du gerade zu, dass du mich rausschmeißt, weil ich krank bin oder was? Ich hab zu ihm gesagt, weißt du was, ich habe eigentlich noch 2 Tage Krankenschein, ich bin trotzdem gekommen. Ja, hier Migräne und so. Ich so, was ist denn Migräne und so? Ja, du kannst nicht kommen und gehen, wann du willst. Sag, ich komme jeden Tag pünktlich und ich gehe jeden Tag pünktlich. Ich bin ganz normal jedes Mal zur Arbeitszeit da. Ich war lediglich 2 Tage krank wegen Migräne. Ja, komm, ein bisschen Kopfschmerztablette und dann geht das aber auch. Ich sag, Digga, willst du mich verarschen? Ich fahre 1 Stunde, ich stehe morgens 3 auf, damit ich pünktlich bei euch bin. Stehe 3 Uhr nachts auf, mach mich fertig, fahr mit dem Auto bis zu diesen Eierköppen, arbeite von 6 bis 16 Uhr, ja, bin noch 1 Stunde länger da, weil Pause, und dann fahre ich noch 1 Stunde mit Auto nach Hause. Und er erzählt mir was von, nimm dir eine Kopfschmerztablette und gut. Als wenn ich keinen Bock hätte zu arbeiten. Ey, ich hätte in die Fresse kotzen können. Die nehmen das nicht ernst. Ein Mann, der Migräne hat, das gibt es nicht. Du hast keinen Bock zu arbeiten. Ja. Fertig. Was bist du für ein Kerl? Also, ein bisschen Kopfschmerz. Alter.
Idiot. Also langsam wandelt sich das ja ein Glück gesamtgesellschaftlich. Ja, aber das dort ist wirklich sehr langsam. Ja. Sehr, sehr langsam. Und das finde ich eigentlich ganz gut, dass wir da mal drüber reden. Ja. Weil es wird immer über das Rollenbild der Frau und die Probleme der Frauen, die es unbestritten gibt.
Definitiv. Ne? Ja.
Und die ich auch nicht klein sprechen will. Auf damit. Aber über die wird immer gesprochen und dass Männer aber auch in gesellschaftliche Rollenbilder gedrückt werden, gezwängt werden. Das wird vergessen, weil Männer sind ja, dann sind sie auf einmal das starke Geschlecht. So.
Ja.
Und das ist so, ja.
Das Problem ist, man traut sich ja nicht auszusprechen.
Fitner stiften heißt das doch. Fitner stiften.
Mhm. Ja, Digga, aber deswegen ist, man traut sich ja auch nicht auszusprechen, eben weil, guck mal, wie vorsichtig man das automatisch ausgedrückt hat. Du sagst ja auch, du willst es ja gar nicht kleinreden, das ist ja definitiv da. Man hat so Angst, das auszusprechen. Ja, man will doch gar kein jemand irgendwas absprechen. Man will gar nicht sagen, dass das nicht stimmt mit den Frauen. Ganz dringend. Du sagst ja selber, es ist unbestritten und das ist auch so. Aber dennoch traut man sich das gar nicht richtig auszusprechen. Aber wir haben da auch ein Problem. Aus Angst vor dem nächsten Shitstorm, man könnte ja doch so sein. Nein, definitiv nicht. Leute, nochmal ganz von vorne. Ja. Niemals dieses Problem.
Gleichberechtigung
ist keine Einbahnstraße. Amen. Mehr gibt's dazu gar nicht zu sagen. Fertig. So, und lasst uns doch darüber wirklich auch mal reden. Macht euch doch darüber auch mal Gedanken. Wie viele Leute haben mir allein bei Twitch gesagt, dass sie auch auf dem Bau arbeiten und das gleiche Problem haben, dass sie nicht ernst genommen werden, wenn sie eine normale Krankheit haben, wie zum Beispiel, sie haben Migräne. Wie viele Leute haben mir das geschrieben? Wie viele Leute haben mir das bei Instagram, weil ich das mal einmal nebenbei in einem Post erwähnt habe? Es ist ein Problem, das besteht. Und das ist anscheinend gar nicht so klein. Das betrifft nicht nur mich. Das betrifft nicht nur einen Einzelnen. Das betrifft nicht nur den Tim, den Christian und was weiß ich wen. Sondern es betrifft viele. Bloß darüber wird irgendwie nicht so gesprochen, weil wir gerade auf andere Themen gucken. Ja? Aber es ist ein reelles, existierendes Problem. Und ich hoffe, dass sich das irgendwann ändern wird. Ja? Und jedenfalls genau durch das, was da alles passiert ist, unter anderem diesen Vorfall, habe ich gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf Bau. Ich habe keinen Bock mehr, jedes Mal durch diese Leiharbeitssache auf eine andere Baustelle zu kommen, jedes Mal ein anderer Bauleiter, Der aber, das ist die einzige Konstante bei dem Ganzen, der immer scheiße gelaunt ist, der morgens immer rumbrüllt. Ich weiß nicht, ob die zu Hause nicht zu melden haben und sich deswegen vielleicht auf den Kleineren, also auf den ihnen Untergebenen rumhacken. Das wird es wahrscheinlich sein. Ich weiß es nicht. Irgendeine Störung bei denen im Schädel. Auf jeden Fall Bauleiter grundsätzlich am Rumbrüllen, am Beleidigen, am Runterputzen. Und ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich habe keinen Bock mehr, mich von fremden Leuten anschreien zu lassen.
Anbrüllen zu lassen, ja. als wenn du so deren Kind wärst. Und ja, selbst dann ist selbst es dann, richtig scheiße.
Selbst dann. Ich habe es erlebt, das war die Baustelle davor. Da war ich bloß 3 Tage insgesamt, weil am 3. Tag es schon geknallt hat. Ich habe mit einem Kollegen zusammengearbeitet und wir mussten den Bauleiter was fragen. Da ging es darum, dass wir eine Rohrleitung angebracht haben. Die muss dann verschweißt werden, 2 Stücken. Und es ging darum, welchen Zusatzwerkstoff müssen wir nehmen, weil was läuft denn durch diese Leitung durch? Ist es zum Beispiel eine Säure? Da muss ich den Schweißzusatz, den ich dazu gebe, natürlich säurebeständig auswählen. Wenn ich das nicht tun würde, würde es irgendwann durchätzen, die Leitung ist undicht. Logisch. Naja, muss mal runterzubrechen. Da musst du einen gewissen Werkstoff nehmen. V4A, säurebeständiger Edelstahl. So. Und weil wir nicht wussten, was da durchfließt, haben wir gedacht, komm, wir fragen mal den Bauleiter. Der tigert ja hier gerade irgendwo rum. Da sind wir zu dem hingegangen.
Ist ja auch richtig.
Ja, natürlich. Das ist das einzig Richtige. Stell dir vor, wir falsch laufen. Weißt du, was da für große Projekte sind? Eieieiei. Naja, denn ihn, da gesehen, wie er gerade irgendwen anders zusammenscheißt. Gewartet, bis er mit dem fertig war. In seine Richtung gegangen. Er hat schon gepeilt, wir wollen das von ihm. So, dann kommt er ran, guckt mich erstmal an. Was willst du jetzt von mir? Ich sag erstmal, guten Morgen. Wir wollen wissen, was durch diese Leitung, was geht dich denn an, was durch diese Leitung fließt? Ich sag, naja, dadurch, dass ich das schweißen muss, muss ich schon wissen, was ich für einen Zusatzwerkstoff nehme. Ja, du bist doch der Schweißer. Ich sag, ja, genau, deswegen frage ich dich. Ja, du musst doch wissen. Ich so, wieso soll, ich weiß doch nicht, was durch die Leitung fließt. Ja, aber du wirst doch wissen, was du für einen Draht nehmen musst. Ich so, ja, ich weiß, was ich für einen Draht nehmen muss, wenn ich weiß, was da durchfließt. Also sagst du es mir denn jetzt oder wollen wir noch weiter diskutieren über so eine Bockwurstgespräch hier? Ne? Dann sagt er, wisst ihr was, ich habe keinen Bock mehr und schreit mich an, kommt wirklich 2 Zentimeter an mein Gesicht ran, quasi fast Nase an Nase, als wollte er mich küssen und fängt an loszubrüllen wie ein Geisteskranker. Und auf ihn habe ich mit beiden Fäusten gegen die Schultern weggeschubst, ein bisschen stärker, also schon mit Wucht. Und du bist raus, du Vollidiot, du dummes Stück. Ne, und so weiter und so fort. Da habe ich meinen Helm in seine Richtung geworfen und mir gesagt, wisst ihr was, ich verpiss mich hier freiwillig. Denkst du, ich habe noch eine Sekunde.
So eine Inkompetenz, Alter. Ey, das wie ist kann der Bauleiter. Man so inkompetent sein?
Das ist der Bauleiter.
Ey, weißt du was, eigentlich hättest du sagen müssen, naja, okay, ich bin ja der Schweißer. Hättest du irgendeinen Scheißstoff genommen und wenn dann irgendwann was schiefgelaufen wäre, hättest du gesagt, naja, Bauleiter, das ist doch egal.
Ja, das ist scheißegal, ich werde dafür trotzdem, ich werde gefickt am Ende, das ist ja das Problem, unterschreibst du dafür. So, das Ding ist ja auch, nimmst du einfach dann, sagen wir mal, den höherwertigen Zusatz, der Zusatzdraht, wäre Wickschweißen gewesen, da musst du Draht immer per Hand zuführen, dann wird rumgemeckert, warum die Kosten denn so hoch sind, warum muss man denn da den teuren Draht nehmen? Nimm ich den minderwertigen Draht und da läuft nachher Säure durch. Wollt ihr mich verarschen? Hier muss alles neu gemacht werden. Ja. Weißt du, was das mit sich bringt, wenn eine Säureleitung, die unter Hochdruck steht, aufreißen würde? Da besteht Lebensgefahr. Wenn da jemand in der Nähe steht, der kriegt das ab, der kann daran sterben. Wir reden hier wirklich von einer Hochdruckleitung. Da, wenn da ein kleines Loch drin ist, da spritzen Liter innerhalb von 10 Sekunden raus. Literweise.
Und das musst du dir jetzt mal vorstellen, so, weißt du, es gibt ja nicht umsonst, also Menschen wie wir sind ja nicht umsonst eine Substanzgebrauchsstörung entwickelt.
Ja, ja, ja.
So, ey, wenn du dein Leben lang, und so geht's übrigens ganz, ganz vielen Menschen in der Gesellschaft, jeder hat ja irgendeine Störung, so, ob das jetzt Essstörung, Sportstörung, Zocken, Rauchen, was auch immer ist. Wenn du dein Leben lang voll immer nur gefickt wirst, mental.
Ja.
So, Alter, es ist doch, und du darfst niemanden auf die Fresse hauen, was ja auch in Ordnung ist, so, ne?
So besser.
Aber dann ist doch logisch, dass man sich irgendwelche Wege sucht, um zu flüchten.
Ja. Du knallst ja komplett durch, wenn du kein Ventil hast. Musst du ab und zu mal Dampf ablassen, ne? Immer nur weiter Druck auf, geht nicht.
Und das Plädoyer, also mein Plädoyer ist, es wird ja dann immer auf die bösen Drogen geschaut. Schaut doch mal, warum die Menschen diese Störungen entwickelt haben.
Genau so ist es.
So, und da muss man halt am System
was. Hast nicht den Spieler, hast das Spiel. Weißt du? Warum nimmst du die Droge? Was ist das für eine Droge? Warum nehme ich die Droge? Guck doch einfach, warum? Jemand, wie du schon sagst, jemand fängt doch nicht aus Langeweile an. Ja klar, es gibt welche, die machen das auch Spaß in Langeweile. Aber eine wirklich, so eine richtige Störung, das entsteht ja aus einem Grund. So, ich genau, persönlich musste, also, ich sag dir wie das, wenn ich kein Heroin zu der Zeit genommen hätte, ja, wäre ich dann nicht so halbwegs verschallert und runtergefahren, körperlich, ich hätte ihn weggepfeffert. Ich hätte ihm voll einen aufs Maul gehauen, hätte ich wieder eine Anzeige gekriegt, den nächsten Ärger, bla bla bla. Weißt du, was ich meine? In dem Moment war ich froh, dass ich auf Heroin war. Sag ich dir wie das. Und das wiederum führt zu nichts anderem, als dass ich wieder heimlich auf Klo gehe, mir mein Blech fertig mache und das rauche. Weißt du? So, und diese Baustelle war für mich ja dann passé. Dann bin ich ja zu der Baustelle gegangen, wo sich dann alles für mich endgültig entschieden hat. Wo ich dann ja auch wieder rausgeflogen bin, weil ich... Ja Gott, Migräne, du kannst ja nicht kommen und gehen, wann du willst. Was ist eine Aussage überhaupt? Du kannst nicht kommen und gehen, wann du willst. Erstmal doch, das kann ich, weil ich bin ein freier Mensch. Ich kann kommen und gehen, wann ich will. Wie ich lustig bin, stell's dir vor. Das hast du nicht zu entscheiden und auch keinen Arbeitsvertrag. Vergessen die Leute gerne mal. Ich mag auch dieses Bild nicht. Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Mein Chef ist mein Arbeitgeber und ich bin der Arbeitnehmer. Alter, meiner Meinung nach müsste es andersrum sein. Ich bin der Arbeitgeber. Ich gebe dir meine Lebenszeit, meine Energie. Erstmal, ich gebe dir meine Lebenszeit, das Wichtigste, was ich habe. Meine körperliche Kraft, damit du deinen Scheiß machen kannst. Du als Chef bist der Arbeitnehmer. Du nimmst meine Arbeit.
Naja, also ich sehe das so ein bisschen als gleichwertig. Also beide wollen ja ein Ziel erreichen.
Ja.
Das Unternehmen möchte seine Kunden bedienen oder seine Aufträge oder was auch immer.
Ja.
Und der bei uns im Land Arbeitnehmer genannt wird, was eigentlich nichts weiter ist als ein Sklaventum, weil es einen Arm hält.
Ja.
Also, sorry, wenn ich das so klar sage, aber das sind halt meine Ansichten. Der möchte in der Regel sein Leben unterhalten. Und das geht halt nur mit Geld. So.
Ja.
Und unser sozialer Druck ist so hoch, dass Menschen bereit sind, extrem viel ihrer Lebenszeit zu opfern, um sich gerade mal so eine Wohnung leisten zu können und gerade mal so Essen zu leisten zu können. Und wenn sie dann noch 200 Euro oder vielleicht 250, 300 Euro über haben, so, das ist der Standard in Deutschland. Das darf man nicht vergessen.
Habe ich nicht gehabt, sage ich dir wie das. Habe ich nicht übergehabt.
Wie viel hast du übergehabt?
So. Ich muss dazu sagen...
Wenn man jetzt mal von deinem Konsumgeld aus... Das muss man dann eigentlich mit reinrechnen.
Genau, deswegen blickt nichts über. Sag ich dir das. Also ich habe überdurchschnittlich gut verdient durch die Montagetätigkeit. Ja, ich habe 3.500, 3.600 netto gehabt, also wirklich ausgezahlt. Überdurchschnittlich gut, das weiß ich. Aber fahren, beziehungsweise Hotel, je nachdem, ne, einkaufen. Und du kaufst nicht nur für zu Hause, sondern auch für dein zweites Zuhause, für die Montage ein. Und weil du dich nicht wie der letzte Penner fühlen willst, kaufst du dir auch was Gutes ein. Gehst da auch mal essen, damit du dich wohlfühlst. Denn es ist für mich persönlich immer unglaublich schwer gewesen, sich auf Montage wohlzufühlen. Unmöglich. Leute, falls ihr auf Montage seid, Regel Nummer 1, packt immer eure Tasche, euren Koffer oder sonst was.
Sorry.
Packt, kein Problem, Digga. Packt es aus. Den Tipp kann ich euch geben, den Fehler habe ich lange gemacht. Wenn ihr auf Montage seid und ihr wisst, ihr seid länger als 3 Tage da, packt eure Tasche aus, nutzt den Schrank, der meistens dort vorhanden ist, und macht es da rein. Es hilft euch unglaublich anzukommen und sich ein bisschen besser wohlzufühlen. Es ist ein bisschen besser, als seine Zweitwohnung zu akzeptieren. Kleiner Trick 17, wirklich hilft.
Habe ich nie gemacht. Ja. Ich war ja auch ewig im Außendienst. Ne? Ich habe einfach meinen Scheiß dahin geschmissen.
Ja, genau, habe ich auch lange gemacht. Das hat bloß dazu geführt, dass ich immer depressiver wurde, weil ich mich nirgendwo zu Hause gefühlt habe. Ne? Ja, bin ich komplett abgedriftet. So. Ja, dann, du bezahlst die Bude, du bezahlst den Einkauf, du bezahlst die extra Spritkosten. Dann hast du einen Verschleiß. So, und da kommen wir wieder zum nächsten Ding. Du verdienst ja gutes Geld. Du denkst dir ja, ey, komm, wenn ich das Geld schon verdiene, will ich auch was davon haben. Also fährst du nicht zum Beispiel ein Fiat Punto, sondern ich fahre ein Audi A6. Ein bisschen teureres Auto. Jetzt kein 9, das ist Schwachsinn, könnte ich mir auch nicht leisten, selbst mit diesen 3.000 Euro nicht. Ja, das ist vom Baujahr 2011, aber es ist ein teureres Auto, ein schöneres Auto, sagen wir es mal so. Ne? So, und auch das kostet Geld. So, und jetzt stell dir vor, durch die Fahrerei hast du auch mehr Verschleiß. Ich will damit sagen, dass egal, wie viel du verdienst, am Ende des Tages habe ich, wenn ich auf Montage, trotz 3.600 Euro netto, ja, hatte ich genauso viel, als wenn ich hier fest irgendwo arbeiten gegangen bin. Zum Beispiel bei Daimler habe ich im Werk gearbeitet, hier in Kassel, ist ein Mercedes-Werk, so ein Achsenwerk. Und da habe ich nicht mehr über gehabt. Und da war ich jeden Abend zu Hause. Beziehungsweise jedes Mal nach der Schicht zu Hause. So, egal was war, am Ende des Tages habe ich immer null über gehabt. Null. Denn ich habe durch meine vorherige Selbstständigkeit noch ein paar Altlasten Ich habe mir von Leuten Privatgeld geliehen und ich zahle, und das ist so ein bisschen so, ich zahle, sobald ich Geld in der Hand habe, zahle ich immer erst diesen Leuten was. Und wenn es bloß 50 Euro sind, wenn es bloß 20 Euro sind, ich denke immer erst an alle anderen, bevor ich an mich denke. Und manchmal wird mir dann halt auch mal gesagt, ey, das geht so nicht, du musst auch mal an deinen eigenen Scheiß denken. Du holst dir teilweise nicht das zu essen, worauf du Lust hast, damit du jemand anderes Geld geben kannst. Aber ich fühle mich grottenschlecht, wenn ich denjenigen, die mir geholfen haben, ja, die an mich geglaubt haben, Geld gegeben haben und ich gebe denen nichts zurück. Und dann gebe ich denen manchmal mehr zurück, als ich eigentlich müsste oder könnte. Theoretisch wäre es so, ich kann jedem von dem Fuffi in die Hand drücken und dann hört's auf. Ne? Aber dann gebe ich lieber dem mal 150, den mal 100, weißt du? Und das ist das, was mir jeden Monat das Genick gebrochen hat. Und selbst jetzt, wo ich nichts mehr nehme, habe ich trotzdem nichts über. Weil ich immer erst da und da und da. Weißt du? Also egal, wie viel ich verdiene.
Ja, es dauert ein bisschen, bis sich das wieder ausgleicht. Ja, ja. So, ne? Mhm. Also versuchen wir es mal energetisch zu sehen. So. Du hast dir viel genommen. So.
Ja.
Und jetzt gibst du halt zurück auch. Ne?
Ja, ja, ja. Das ist so gut gesagt.
wie lief das denn eigentlich mit dem Laden? Ich habe es im Podcast ein bisschen gehört. Dort ist ein CBD-Shop, ne?
Ja, also erstmal klopfe ich mir immer noch stolz dafür auf die Schulter. Ich habe den Scheiß nach Deutschland geholt und groß gemacht. Glauben viele nicht, aber ich kann es, wenn es sein muss, könnte ich sogar beweisen. Es war so, ich habe damals noch in Nachtschicht gearbeitet in der Firma und hatte Probleme, wenn ich Nachtschicht hatte, ins Pen zu kommen. Also habe ich mir was gesucht, was hilft mir beim Schlafen. Habe ich von Melatonin über Meos und dann habe ich durch Zufall gesehen, stopp mal kurz, die verkaufen hier über Amazon Gras? Hä, was sind das? CBD, was ist das? Habe ich mich da reingelesen in die Thematik. Es ist ohne THC, das illegal an Gras ist THC. Ergo, ist legal. Dann habe ich mit denen, die mir das verkauft haben, Kontakt aufgenommen. Habe gesagt, ey Leute, erklärt mir das mal, erzählt mir das mal. Dann haben die mich aufgeklärt. Und habe ich gesagt, ey, das gibt's bei uns gar nicht in Deutschland. Wie wär's denn, wenn wir zusammenarbeiten? Ich baue das für euch hier in Deutschland auf und ne, bam, bam. Ja, gesagt, getan. 5.000 Euro in der Hand genommen, nach Österreich gefahren, das Zeug geholt, über die Grenze damit gefahren, total bekloppt, weil, ne, wisst ja
vielleicht... Blütenmaterial?
Mit Material. Ne? Erklär dir mal eine Grenze, das ist legal, ich glaube, der kein Schwänzen. Aber egal, haben sie nicht gerafft, wir sind damit rübergekommen, ohne Probleme. Und dann angefangen, dafür Werbung zu machen. Instagram, ey, das hat sich innerhalb von Wochen, hat sich das mehr als verzehnfacht. So, mich haben teilweise Leute angeschrieben und gesagt, ey, kann ich für dich Werbung machen? Guck mal, ich bin der Backup-Rapper von dem und dem und dem und dem und dem. Ey, ich könnte das dem auch noch erzählen, er würde auch noch Werbung machen. Weißt du, wie viele Leute mir geschrieben haben, ob sie Werbung für mich machen können? Weil, Alter, wie, du hast legales Gras. Ich hab das in Deutschland groß gemacht, Digga. Ohne mich hätten diese ganzen kleinen Kack-Rapper da draußen nie ihre eigene CBD-Sorte gehabt. Ja, ich kann's auch nicht mehr sehen, Alter. Jeder hatte mittlerweile seine eigene CBD-Sorte, seinen eigenen CBD-Laden. Und by the way, einer, der einen eigenen Laden hat, sehr groß und sehr bekannt, den sein Backup ist der, der mich angeschrieben hat, darf ich Werbung für dich machen, ich bin Backup bei dem und dem. Und der hat ihn wahrscheinlich auf die Idee gebracht, ey, ne? Also, viel, viel nachgemacht, ne?
So. Wann war das?
Ich will nichts Falsches sagen, Alter. Die Leute schreiben sich ja alles auf und notieren und sagen, man lügt direkt. Ne? Ich weiß nicht mehr ganz genau, das ist 2018 gewesen sein, circa. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Auf jeden Fall ich habe zu der Zeit, wo es angefangen hat, nur den Online-Shop gehabt, nebenbei in Schichten gearbeitet und irgendwann hat das so überhand genommen, da habe ich am Tag zwischen 80 und 150 Bestellungen gehabt, was eine immense Zahl war. Also gerade ich mache das zwischen meinen Schichten. Ich habe da teilweise nur 3 Stunden gepennt, weil ich mit Abpacken beschäftigt war und das war's. Und habe das dann aber auch immer professionalisiert. Nachher war es dann so, weil es kam eine Bestellung rein und dann kam die Bezahlbestätigung. Dann hat der Drucker automatisch die Liste für das Reinpacken fertig gemacht. Da habe ich das abgescannt wirklich an meinem Regal, habe das reingelegt. Dadurch war automatisch auch schon das Lager-Ding geregelt. Ne? Und dann, wenn ich das abgehakt hatte, kam schon automatisch aus dem Drucker das Versandlabel und dann habe ich Papp draufgepackt und weiter. Und das irgendwann war das dann so viel, dass ich gesagt habe, ey, wisst ihr was? Ich glaube, davon kann man leben. Lass mal einen Laden aufmachen. Ja, gesagt, getan. Nach Kassel gezogen. Ich habe damals noch in Salzwedel gewohnt. Das ist 100 Kilometer hinter Magdeburg.
Kenn ich.
Das ist nichts, einfach nichts. Ist ja auch egal. Jedenfalls ich nach Kassel gezogen, weil meine Mama hier lebt und ich habe Mama ein paar Mal besucht in Kassel und habe gesagt, das ist so eine schöne Stadt, also mir gefällt es hier so gut, hier will ich sein. Habe dann hier den Laden aufgemacht und ich kann ja sagen, das Ding, das lief Bombe. Alter, das war also unglaublich krass. Ich habe am ersten Tag, also am Tag der Ladeneröffnung, so viel Umsatz gemacht, wie ich mit einem Online-Shop sonst in einem Monat gemacht habe. Also es ist unglaublich durch die Decke gegangen. Das war natürlich nur eine Frage der Zeit, bis Policia auch mal Hallo gesagt. Dann war es aber so, dass direkt Luftlinie 200 Meter, Luftlinie 200 Meter, das Landeskriminalamt, BKA, mhm. LKA, weiß ich nicht. LKA auf jeden Fall direkt ums Eck. Oder BKA kann auch sein, ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls die direkt nebenan wirklich vom Laden. Dann kam irgendwann der Leiter für die Abteilung BTMG. Und der sagt, du, pass auf, ich hab dich schon eine Weile im Blick. Vorher schon, ich weiß, was das hier ist. Ich weiß, das ist harmlos. Wenn es an mir geht, mach dein Ding, mich stört's nicht. Ich komme ab und zu unangemeldet vorbei. Ja, nee, er hat gesagt, wir haben ganz andere Probleme in Kassel und das Zeug ist harmlos. Er wusste es einfach. Er hat sich damit beschäftigt, nicht wie andere Behörden, oh krass, bam, 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 drauf los, sondern er hat sich wirklich mit beschäftigt. Er macht seinen Job wirklich gut, kann man sagen. So, er meinte, er kommt ab und zu unangemeldet vorbei, nimmt sich eine Probe mit. Ich sage, mach das. Wir haben sogar Privat-Handynummern ausgetauscht, dass er sich jederzeit melden kann, ich mich jederzeit melden kann, damit das möglichst problemlos ablaufen kann. Ja. Zu der Zeit habe ich mit jemandem zusammengearbeitet, das war quasi eine Ladenkette. Ich habe da quasi mich eingekauft bei denen. Ich werde den Namen nicht droppen, da ich denen keine Werbung gebe. Es war ein
Franchise halt, ne?
Es war ein Franchise, genau. Es waren aber eigentlich auch, dachte ich, Freunde. Ne? Dementsprechend habe ich denen ihren Namen angenommen, habe dadurch auch viel Vorteile gehabt, muss ich sagen. Lagersystem, Kassensystem. Das Kassensystem habe ich sehr teuer bezahlt, da wurde ich betrogen von denen. Kann ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, weil der Herr sehr große Ohren und Augen hat und dann direkt seinen Anwalt losschickt und sagt, verleugnen und so. Ich habe keinen Bock auf sowas. Tatsächlich hat er sogar mal einfach wegen einem Instagram-Post, weil ich gesagt habe, Herr, Punkt, 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 leck mich am Arsch, du falscher Geier oder irgendwie sowas habe ich gesagt, da habe ich direkt einen Post von seinem Anwalt gekriegt. Das musst du mal reinziehen. Jemand, der einen Headshop hat, jemand, der selber Stoner ist, der sich in solchen Kreisen bewegt, macht Anzeigen, weißt du, wegen Beleidigung. Leute, denkt mal ganz gut drüber nach, das ist jemand, mit dem sollte man in diesen Kreisen nichts zu tun haben, denn er wird euch hinhängen bei jeder besten Möglichkeit, wo er sich freikaufen kann. Er ist quasi der geborene 31er. Ja, und der Herr wollte immer mehr und
der
immer...
Der Geborene.
Ist so, Digga. Er hat selbst in seinem Namen die 31. Eigentlich heißt er 31, 31er, Vor- und Nachname. Er wurde am 31. 31. geboren. Ne, klar. Jedenfalls war halt quasi ein Franchise. Dadurch wurde immer zusammen Werbung gemacht. Es gab quasi nicht meinen Laden, seinen Laden. Es gab nur unser Franchise. Das große Ding sozusagen. Parallel dazu haben wir noch andere Läden aufgemacht. Ja, es wurde immer größer und der Herr wurde dann ein bisschen größenwahnsinnig, sag ich mal. Er wollte immer mehr und immer größer. Hauptsache, guckt alle auf mich. Ja. Und dann war er dann so clever. Also erstmal, er hat einen Verkaufsautomaten gemacht, wo man sich diese Blüten holen konnte, die CBD-Blüten.
Ah, die Story kenne ich doch. Und der Automat ist...
Ja, so. Und weißt du, was der gute okay, Herr, der schlaue Herr gemacht hat? Er hat sich das Fernseher dazu geholt. Privatfernsehen. Also die Geier, die dich hinhängen bei jeder Möglichkeit, die sie sich... Er hat sich natürlich schlau gehalten, wie immer bei solchen Leuten. Also er nicht schlauer als die Reporter war, die ihn hinhängen wollen, das brauche ich dir nicht sagen. Ne? So. Mhm. Wir haben das immer, also ich habe das immer so gemacht, ich habe kein Cannabis verkauft, ich habe Hanf verkauft. Denn das ist, es ist Nutzhanf, was durch seine spezifischen Eigenschaften dafür geeignet ist, dass man es für das nutzen kann, für was es genutzt wurde. Ja? So, deswegen habe ich immer gesagt, wir verkaufen Hanf, kein Cannabis. Er war so clever, hat einen Fernsehbericht gemacht, in dem er gesagt hat, ja, wir haben Deutschlands ersten Cannabis-Automaten, wo man jederzeit sich seinen Cannabis holen kann. Also er hat es quasi hervorgerufen. So, das hat er gemacht. Daraufhin war der Staatsanwalt, der in seiner Region da tätig war, natürlich mords angepisst, weil was passiert da in seinem Kreis, ne, in seinem, weiß ich nicht, wie man das nennt, da wo er halt zuständig ist, sein Zuständigkeitsbereich, ne. So, 3 Tage später, nach diesem Fernsehbericht, bam, Durchsuchung in allen Läden, die dieses Franchise hatten, gleichzeitig. Unabhängig davon, ob ich mit diesem scheiß Automaten zu tun habe oder nicht, war fuck egal. Sie sind bei uns eingeritten, die haben alles auseinandergenommen. So, und da war auch der Herr, der ein paar Tage vorher bei mir war, vom LKA, der gesagt hat, meinetwegen mach. Er hat mich angehört und gesagt, ey Philipp, es tut mir leid. Ja, wenn es an mir ginge, du hättest deine Ruhe. Darauf habe ich keinen Einfluss. Das kam aus der Staatsanwaltschaft. Punkt, 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 da wo der Herr herkommt, ne, mit dem Automaten.
Ja, ich weiß die Stadt sogar noch.
Das Ding war ja auch übelst bekannt. Der war ja auch der Erste mit dem Cannabis-Automaten in Deutschland. Das konnte ja nicht groß genug sein.
Trier war das, ne?
Trier war es, genau. So, dann sagt der vom LKA zu mir, Philipp, es tut mir leid, es kommt von der Staatsanwaltschaft Trier. ich hab dir hier den Rücken versucht freizuhalten, mehr oder weniger. Du hast hier den, aber da kann ich nichts machen, mir sind die Hände gebunden. Krieg ich den Zettel, wo Staatsanwaltschaft Trier draufsteht, vorgehalten. Ja, und der Staatsanwaltschaft Trier hat sich denn, der Staatsanwalt hat sich das natürlich nicht nehmen lassen, bei der Durchsuchung in Trier selber dabei zu sein. Und hat dann auch gesagt, ey, ihr habt hier gebrüllt und wir sind gekommen. Was habt ihr denn erwartet? Was passiert, wenn ihr euch ins Fernsehen stellt und sagt, ihr habt einen Cannabisautomat? Wir mussten reagieren.
Naja, Logo.
Ja.
Logo.
So,
vor allen Dingen das Blütenmaterial, es ist ja auch ganz klar, so, weil so ganz legal ist das eben nicht.
Digga,
das ist die nicht geringe Menge bei 5 Gramm. Genau.
Ende, Punkt aus Ende. Und dann kommt es auf die Sorte an, Wirkstoffgehalt, so, das ist ein unendliches Thema. Ja, sehr
genau. Es kommt auf, also je nachdem, wie viel du hast in dem Automaten oder auch bei dir im Laden, sobald du über die nicht geringe Menge kommst,
das vergessen viele immer. Werden. Er war immer der Schlaue und hat gesagt, nee, unser Zeug hat ja aber so und so viel Gehalt. Ich habe ihm gesagt, pass mal auf, du Schlaubirne. Es wird alles, was du da hast, addiert. Es geht nicht um den Gehalt per se, sondern den Gehalt von allem, was du da hast. Und die Mengen, die er da hatte, die konnten bloß so weit addiert werden, dass es irgendwann illegal ist. Es ging gar nicht anders. Das wollte er aber nicht wahrhaben. Er war halt der Schlaue. Ne?
Und der Vollständigkeit halber muss man trotzdem sagen, so viel CBD raucht kein Mensch, dass unmöglich, der irgendwann davon
heim. Unmöglich, heimt. Unmöglich, geht nicht. Wenn es wirklich die Werte sind, die gesagt werden, ja, dann nicht möglich. Ja, und ich hatte immer, von vornherein war ich sehr vorsichtig, ich habe immer versucht, für uns das in Deutschland den Weg zu ebnen, dass man das machen darf. Und mal lass uns, das ist der erste Schritt in Richtung Legalisierung, meiner Meinung nach, gewesen. Lass uns light anfangen und dann gucken, wie es weitergeht. Ich habe damals mit jemandem zusammengearbeitet, in Online-Shops halt noch, das ist der liebe Bobby Kusch, aka Bulletproof. Das ist ein richtig geiler Typ aus Erlangen. Der hatte auch einen Headshop, der nennt sich Jeffreys, dieser Headshop, und er darf den so nennen, weil er Jeffrey heißt, beziehungsweise Jeff heißt, und das ist sein Spitzname.
Ah, okay.
Ja? Geiler Typ, Leute, folgt ihm bitte, macht's einfach, weil er hat's verdient. Er hat's einfach verdient. Er ist ein richtiger Cannabis-Aktivist und er ist jemand, der sich seit zig Jahren dafür einsetzt, die Sache in Deutschland wirklich gerade nach oben zu bringen. Er organisiert den Global Marihuana March jedes Jahr in
wo? In welcher Stadt?
In Erlangen.
Ah, okay,
hartes geil. Pflaster, Nürnberg, Erlangen, ne? Also, wollte ich nicht sagen, Bayern, ne? Und er hält die Fahne hoch und macht und tut, also ein richtig geiler Dude. Und auch er hat damals schon gesagt, das, was, jetzt hätte ich fast den Namen gedoppt, was der Herr aus Trier da macht, ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen es langsam die Gesellschaft dran gewöhnen. Wir wollen zeigen, es geht. Was er gemacht hat, ist volle Kanne in die Fresse rein, nach vorne, Cannabis-Automat und Cannabis, genau. Cannabis, Cannabis, immer das Wort Cannabis. Und damit hat er mehr es kaputt gemacht, als er dafür getan hat. Ja?
Ist ja normal. Ist ja normal, dass die Cops dann sich melden. So, das gibt natürlich. In Berlin gibt's ein, also es gibt ja verschiedene, es gibt ja verschiedene LSD-Derivate, die,
ach ja, die Story, ja.
Die live, ja. Die, genau. Und in Berlin gibt's ein, den Namen kann ich ruhig sagen, weil er sich ja selber bewirbt damit. Ja, ich glaub, Karl Theodor Trump.
Genau, genau, ja, ja.
Den gibt's der ist, Doku. Alter, der ist auf, ja genau,
ja.
Der ist auf einen Trödelmarkt gegangen, ja. mit einem Banner,
ja.
LSD kaufen, wo ich mir denke, Alter, wie behindert.
Ja.
Das, also, weißt du, für ein paar Euro die ganze Szene ficken,
ja.
Was bist du für einer?
Ja, das sind halt Leute, die kriegen den Hals nicht voll. Das war mit dem Herrn aus Trier genauso. Der hat dann wirklich, seine Umsätze haben sich dann ja extrem nach oben geschossen. Und mal by the way, möchte ich mal auch kurz sagen, der Herr aus Trier wollte das am Anfang gar nicht mit den Blüten. Er wollte anfangs nur einen Headshop machen. Auch ich habe ihm gesagt, ey, da waren wir noch gar nicht richtig. Ich wollte ihm quasi meine Blüten verkaufen, dass er das bei sich im Laden hat. Da hat er gesagt, nee, damit wollen wir nichts zu tun haben und wir wollen bloß Headshop und so. Ich habe ihn auf den Trichter gebracht. Und auch die Herren aus Berlin, sehr großer, sehr bekannter und meiner Meinung nach die Flagge am höchsten halten für CBD in Berlin, egal ob das jetzt positiv oder negativ ist, die haben bei mir ihre allerersten Blüten geholt, ja, und dann ein paar Tage später habe ich eine Sprachnachricht von dem Chef gekriegt, am Ausrasten, hast du mir illegale verkauft, das ist nicht okay, kommt die Polizei, ich rufe in die Polizei, also wirklich am Ausrasten gewesen, hat mich beleidigt aufs Übelste, holst du weg sofort, ich will Geld zurück, das ist illegal, du mir gegeben, also er war gegen CBD, weil er meinte, es wäre illegal, es war noch komplett neu, wie gesagt, ich habe es ja erst bekannt gemacht, so, dann hat er Panik gekriegt, dass es doch illegal wäre. Da habe ich gesagt, komm, ich habe keinen Bock auf das Scheißgequatsche. Bin ich extra nochmal bis nach Berlin gefahren, 300 Kilometer, und habe den Scheiß da wieder weggeholt, habe ihm seine Kohle auf den Tisch gepappt und habe mich wieder verpisst. Einen Monat später höre ich, dass die damit CBD bei uns jetzt die beste, bla bla bla. Und das Jahr darauf haben sie einen Stand auf der, wie heißt die
Messe? Mary Jane.
Wie bitte?
Mary Jane.
Mary Jane, genau, auf der Mary Jane haben die einen Stand gehabt, der fernab von Gut und Böse war, mit T-Shirts rumschmeißen und so. Kenner wissen genau, von welchem Laden ich rede. So, also die, die erst noch so dagegen waren, ja, haben auf einmal damit die Kohle schlecht hingemacht. Und auch die haben die Fahne viel zu hoch gehalten und viel zu schnell gehisst. Statt langsam zu machen, konnten sie den Hals nicht vollkriegen. Und am Ende ist genau das passiert, was bei allen passiert ist, die den Hals nicht vollkriegen konnten. Bam, in die Fresse, Polizei, Durchsuchung, bam, bam, bam. So, es gibt nur noch wenige, die es heute machen, aber auch nur die machen das, weil ich den Scheiß hierher gebracht habe, ob sie es nur zugeben wollen oder nicht. Und da wichse ich mir nun mal einen drauf, Alter, dass es nun mal so ist. Aber
ich wollte gerade fragen, Alter.
Ist so. Ich bin, geil, nein, ohne Scheiß, ich bin da so fucking stolz drauf, Digga, ohne Scheiß. Aber es kotzt mich an, dass ich der bin, der dabei auf der Strecke geblieben ist. Weil die Leute machen sich die Taschen voll mit meiner Scheiße.
Und ist immer so.
Und Digga, sie machen es alle falsch. Sie machen es
alle
falsch.
Aber ganz ehrlich.
Ich weiß wirklich, wie man es bewerben darf. Ich weiß, was du draufschreiben musst, damit es zu... Es ist dann legal, zu 100%, abgesehen. Nein. Alle schreiben, Räucherwerk, es ist nur zum Angucken, es ist nur zum... Leute, Kokain ist auch Kokain, selbst wenn du Mehl draufschreibst. Ist es dann legal, wenn du Mehl draufschreibst oder was? So funktioniert das System nicht. Die glauben halt, wenn du Duftkissen aber draufschreibst, ist legal. Oder was? So funktioniert es nicht.
Du, das ist trotzdem normal. Pionierarbeit ist meistens sehr undankbare Arbeit. Ja. Und es, also... guck dich mal um, in egal welchen Branchen, die Leute, die die Pioniere waren, sind nie die Leute, die den Ruhm einreißen.
Ist halt so, ist halt echt so. Ich bin letztendlich der Gefickte. Ich habe die Strafen dafür kassiert. Ich habe kein Geld mehr, ganz im Gegenteil. Ich habe mordsmäßig viel Schulden dadurch, durch den Laden und alles. So, ich musste ihn zumachen, weil, wie gesagt, der Laden lief erst sehr, sehr geil. Dann die Durchsuchung, dank dem lieben Herrn aus Trier, weil er ja nicht laut genug schreien konnte, hier sind wir. Dann war erst mal lange... Ja, keiner wusste, was ist richtig, was ist falsch. Wir haben wirklich ein halbes Jahr keine Blüten verkauft, weil wir einfach nicht wussten, was passiert. Kommen sie direkt wieder, wenn wir es machen. Ohne, ich hätte vielleicht vorher darüber nachdenken sollen, weil der Typ aus vom BKLK, ich bin mir nicht sicher, der hat ja gesagt, ihm ist doch egal. Es kommt ja aus Trier. Wahrscheinlich hätte ich einfach weitermachen können, es wäre kein Problem gewesen, solange es Trier nicht spitz gekriegt hätte. Ne? Jedenfalls ein halbes Jahr nichts verkauft. Fast schon am Pleite gehen gewesen, dann gesagt, es geht jetzt nicht mehr, ich verkauf's jetzt einfach wieder und fertig. Dann lief's langsam wieder richtig geil, fing wieder an, bam, 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 die Leute haben geschneit, oh, da geht wieder was, wir kaufen wieder. War ein steiniger Weg, das wieder aufzubauen, weil vorher waren die Leute jeden Tag da, ja. Mehrere tausend Euro Umsatz am Tag, irgendwann war es auf unter 50 Euro. Dann fing's langsam wieder an aufzubauen. Tja, und dann kam Corona. Kaum, dass es gerade wieder halbwegs lief, kam Corona. Wieder wusste keiner, was ist, darf ich aufmachen, muss ich zumachen. Dann hieß es, wir müssen zumachen. Dann haben sie ja, hat der Staat uns ja was Gutes getan, uns Ladenbesitzer. Die haben doch einen Schutz reingemacht für die Mieter. Ja, toll, für ein paar Monate. Da ging es, glaube ich, um 3 Monate oder so ein Scheiß, die den Mietschutz hattest. Ich weiß, Digga, was nützt mir die 3 Monate? Vor allem, ich muss sie am Ende doch eh zahlen. So.
Und 2 Jahre geht die ganze Scheiße, so
weißt du? Ja, so, und das, ja, genau, so. Dass danach wieder alles geschlossen werden musste und wieder auf und wieder zu, das war egal, da kam kein Mietschutz. Ich habe auch keine Corona-Soforthilfe bekommen, weil, warum, na, sowas, das unterstützen wir doch nicht, das ist doch, ja, Drogen und sowas, können wir, da kriegen sie keine Unterstützung für. Dann hat die Stadt Kassel sowas Ähnliches gemacht für die Ladenbesitzer in Kassel, die konnten da auch, ich glaube, Kassel hilft oder so hieß das, habe ich auch eine Ablehnung gekriegt. Sowas, was sie da machen, das können wir nicht unterstützen, das wäre schlechte Presse. Thema durch. Ich musste irgendwann aufgeben, weil ich mir sonst den Schuldenberg immer größer gemacht hätte. Ich bin da mit 50.000 minus rausgegangen aus der ganzen Sache. Ich habe über 50.000 Euro Schulden, genau deswegen. So, und ich bin heute noch am Überlegen, gehe ich jetzt in die Privatinsolvenz oder nicht. Es ist gerade alles, ehrlich gesagt, schon am Machen. Und aber wenn das jetzt natürlich...
5 Jahre, ne?
Nein, mittlerweile nur 3. Es wurde, aufgrund von Corona, wurde es ja runtergesetzt, weil, wer hätte es geglaubt, ich bin nicht der Einzige, Alter, der gefickt wurde von Corona, ne? Der Staat hat da echt nichts Gutes getan, Alter. Der Staat hat alles dafür getan, um Selbstständige zu ficken, Alter.
Ja, das ist ja nichts Neues. Ja. Also, sorry, wenn ich das so deutlich sage, aber Selbstständige sind die letzten, also gerade Mittel- und Kleinunternehmer sind die letzten Schweine in diesem Land. Ja. Bürgen mit allem, und, also das ist ein Arbeitnehmerland, in dem wir hier leben.
Ja.
Und Deutschland verpasst wieder mal komplett den Anschluss, weil es ist gar nicht umsetzbar, dass wir dieses Arbeitnehmersystem weiterfahren und schon gar nicht Das ist doch, ach so, tolle Rentensystem.
Ach, hör auf, was, Rentensystem, Alter. Das ist systematischer Müll, ist das, Alter.
Ist das so? Ey, aber das ist eine Diskussion, die können wir den ganzen Tag
ja,
führen.
Ja, das ist echt unendlich.
Wir sind schon ein Stündchen
Never
dabei.
Neverending Story, Alter. Ist auch tatsächlich, Stunde schon. Hey, läuft gut. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Laden musste ich dicht machen. Ich bin der, der die Pionierarbeit gemacht hat, wie du so schön gesagt hast. Und ich bin aber auch der, der dabei auf die Strecke geblieben ist, während andere sich mit genau diesem Mist die Taschen vollhauen. So, und das ist ein bisschen aua und ein bisschen unfair. Und dann liebst du mich den ganzen Tag wie ein kleines Mädchen vor dem Laden stehen und heulen, bei denen es läuft. Aber das alleine ist es nicht und bringt es nicht.
Ne? Verstehe den Frust voll.
Ja, vor allem, weißt du, was mir am meisten nervt? Wenn Leute kommen und sagen, ach, erzählt Scheiße, du warst nicht der Erste. Der hat. Oh, Leute, bitte. Ich will mich nicht rechtfertigen müssen. Glaubt's mir oder glaubt's nicht? Ist mir eigentlich scheißegal. So, weißt du? Wenn ich wollte, ich könnte es nachweisen. Digga, ich habe Nachrichten und Handynummern von diesen ganzen Leuten, die jetzt ihre eigenen CBD-Läden und Marken haben, ja? Wie sie mich gefragt haben, oh, kann ich für dich Werbung machen? Ich würde es auch in meiner Story posten, mehrmals die Woche und so. Und da sind Leute bei, von denen du nicht glauben würdest, dass die so betteln, ja?
Der Splitter sitzt echt tief, ne? Also nachvollziehbar, voll, nachvollziehbar, Alter. Aber der sitzt echt tief, ne?
Ist so, Alter. Ist so. Merke ich auch immer wieder bei solch lockeren Gesprächen anfangs, wie ich mich reinsteigere und meine Stimme immer verbissener wird.
Oh, richtig aggro, Alter.
Es tut mir leid, verzeiht mir.
Aggro-Philipp.
Aggro-Philipp,
Scheiße, ey. Ach, alles cool. So, ey, es ist jetzt, also ganz ehrlich, wenn man das hört, so, und die Branche sieht und das dann nicht versteht, auch auf einer empathischen Basis, so dann, ja, dann macht man, glaube ich, irgendwas falsch.
Und Leute, das möchte ich mir auch sagen, ja, wenn dann eure Lieblings-CBD-Marke so cool und nett und super freundlich zu euch ist und euch Rabattcodes gibt und ihr das für bloß so und so viel Euro kriegt, ey, die verkaufen das kaufen das für nicht mal ein Zehntel des Preises ein, für das sie es verkaufen, Leute. Der Scheiß kostet nichts, ja? Also denkt nicht, dass ihr da einen guten Deal gemacht habt, weil er 3 Gramm für 10 Euro bekommt. Das ist ein Scheißdeal, den ihr da gemacht habt. Bitteschön, gerne. Die Branche, gern geschehen. Mensch, ey, hör auf.
Ich hab gerade echt Angst gehabt, Alter.
Eieieiei.
Na gut, fangen wir wieder von vorne an.
Ja.
Ich hab in 20 Minuten einen Termin.
Ja, Roman, das passt. Wir haben doch ein schönes Gespräch gehabt. Ich denke mal, von Zeit her ist das auch alles voll im Rahmen geblieben. Ich denke mal, wir konnten uns beide ein bisschen auskotzen. Hätten vielleicht sogar noch mehr kotzen können. Aber wer weiß, was noch kommt, Leute. Seid gespannt. Ja, Roman.
Ja, ich... Dank, also weiß nicht, hast du noch einen Punkt, über den du sprechen möchtest?
Nein, ich glaube, den Rest, den können wir mal so persönlich, privat klären. Was ich noch anzusprechen habe, gerne. Das machen wir besser, nicht öffentlich.
Gerne. Gerne auch das CBD-Thema. So, ich habe da mittlerweile da auch echt irgendwie das Netzwerk, was sich aufbaut. Und dann ist mir schon so ein bisschen, so ein paar Sachen zu wissen, ist immer gut.
Ich kann ja ein paar viele Sachen sagen, du. Okay, Roman, ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast, dich mit mir zusammenzusetzen für meinen Podcast. So eine wirklich echt spaßige, interessante Folge zu machen. Vielen lieben Dank, Digga. Ich weiß, du hast viel um die Ohren. Ist echt schön, dass sich die Leute noch Zeit nehmen für einen.
Sehr, sehr gern. Ich mag dein Projekt sehr, ich feiere das. Ich hoffe, dass das vorwärts geht.
Ach, ja.
Und wünsche dir da tatsächlich nur das Beste.
Dankeschön, Digga. Okay, dann würde ich sagen, Roman, ich wünsche dir noch eine schöne Restwoche. Wir hören uns zwischendurch sowieso nochmal. Ist ja nicht so, dass wir ewig keinen Kontakt hätten oder so, ne? Ich wünsche dir auf jeden Fall, bei was auch immer du noch vorhast, bei deinem Termin, viel Erfolg. Pass gut auf dich auf, meiner. Und ja, auf Wiedersehen. Das letzte Wort geht an Roman.
Vielen, vielen lieben Dank nochmal für die Einladung. Danke, dass ich da sein durfte. Und mach weiter so, Digga.
Alles klar. Na dann, ciao.
Tschö.
So, und das war's. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser, naja, etwas anderen Folge. Vielleicht werde ich das in Zukunft öfter machen. Nein, ich werde es definitiv in Zukunft öfter machen. Von Zeit zu Zeit lade ich mir Gäste ein. Das wird ohne Plan laufen, wirklich auf ganz spontan, so wie es heute auch war. Roman und ich hatten ein Gespräch geplant und da haben wir gesagt, komm, machen wir eine Podcast-Folge draus. Ist doch eine geile Idee. Ich hoffe, ihr hattet wirklich Spaß damit und es gefällt euch, dass wir einfach mal was anderes gemacht haben. Ja, was gibt's weiter noch zu sagen? Dasselbe wie immer. Folgt mir auf Instagram. Da heiße ich Shoraausstieg. Hört euch meinen Podcast an bei einfach überall. Spotify, Apple Podcast, es ist bei Audible, es ist bei Deezer. Da, wo es überall hingehört. Leute, ihr könnt's euch geben. Und auf jeden Fall, ich streame jeden Tag bei Twitch, jeden Abend bin ich online. Entweder 19 oder 20 Uhr, manchmal sogar schon 18 Uhr. Folgt mir da am besten einfach, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wann ich online bin. Und wenn ihr schon mal dabei seid, klickt gleich mal auf Abonnieren. Leute, ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Ich entschuldige mich für die kleine Verzögerung. Ich weiß, eigentlich sollte Sonntag die Folge rauskommen. Aber hey, das hier ist doch eine ganz nette Entschädigung, denke ich mal, ne? Alles klar, bis denn dann, ciao!